Gnade sei mit uns.
Und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Amen. Als Predigtext hören wir heute einen Abschnitt aus dem 4. Buch Mose, und zwar aus dem 6. Kapitel ab Vers 22. Wir stehen dazu nochmal auf. Und Gott, der Herr, redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. So segne nun, Herr, die Verkündigung deines Wortes zu unser allerbesten, für Zeit und Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, zugegeben, es hört sich ja gut an, aber wäre das wirklich gut für uns, wenn sich das tatsächlich so verhielte? Was meine ich? Sich Regen bringt Segen. Dieses altvertraute Sprichwort ist eine im Grunde höchst fragwürdige Behauptung. Denn sich Regen bringt Segen, hieße dann doch, Menschen, die sich rastlos regen, die völlig mit Haut und Haaren aufgehen in der Arbeit, die vom Leistungsdruck getrieben werden, die dem Erfolgsstreben verfallen sind, Menschen, die sich viel mehr als andere regen, die also wären dann die höchst gesegneten Menschen, wenn denn sich Regen Segen bringt. Wühler und Quäler sind sie, die wahrhaft Gesegneten auf Erden. Auf dem Lande, wo ich früher war, da gab es die Bezeichnung Quäler. Das kennt man in der Stadt nicht. Oh, das ist ein Quäler. Das sind die Leute, die also wirklich nur am Arbeiten waren. Quäler. Es war nicht abwerten, sondern anerkennen. Oh, das ist ein Quäler. Maloche als Weg in ein segensreiches Leben? Frage. Von Vladivostok im Osten bis Los Angeles im Westen gilt ja dieser Leitsatz: Dem Tüchtigen gehört die Welt. Sich Regen bringt Segen. Und wer nicht tüchtig ist oder wer nicht mehr tüchtig sein kann, der Schwache, der Kranke, die Alte, gehen sie leer aus, weil ja nur sich Regen Segen bringt? Was wird denn aus mir, wenn ich nichts mehr kann? Wenn ich nicht mehr mich erfolgreich und aktiv regen kann, vielleicht im Altersheim froh bin, wenn ich noch in den Rollstuhl komme, bin ich dann ungesegnet? Segen, dieses Wort ist im alltäglichen Sprachgebrauch ja auch selten geworden, wenn wir ehrlich sind. Wo kommt denn das Wort Segen noch im Alltag vor? Mir fällt nicht so viel ein. Früher sagte man, wenn man in eine Kantine kam, zu den anderen gesegnete Mahlzeit. Kennen Sie das noch? Ja, einige nicken, nicht? Ja, heute guten Appetit. Früher gab es noch den Weihnachtswunsch, auch im weltlichen Umfeld, gesegnetes Fest. Heute heißt es frohes Fest. Gesegnet braucht es nicht sein, frohes Fest. Früher gab es noch in Fülle Segenswünsche. Heute gibt es Glückwünsche, aber keine Segenswünsche. Ja, das ist die flächendeckende Abwertung von Segen. Und wenn es denn wirklich noch mal gesprochen wird, dieses Wort Segen, dann heißt es etwa so, na ja, Heinrich, meinen Segen hast du. Meinen Segen hast du. Das heißt so viel wie, na, kannst du es ja ruhig machen. Hab nichts dagegen. Und dann kommt in der Tagesschau und Polizsendung noch, dieses oder jenes Gesetz wird abgesegnet. Ein schreckliches Wort. Abgesegnet, was heißt denn das? Das neue Rentengesetz ist abgesegnet im Bundestag. Das heißt, es wird beschlossen, es ist verabschiedet. Aber trotz allem ahnen wir nicht im tiefsten doch, dass dein und mein Leben ohne so etwas wie echtem Segen arm bleibt, dass dir und mir Entscheidendes fehlt, wenn uns Segen fehlt, dass ein gesegneter Mensch ein wahrhaft glücklicher Mensch ist. Ja, wir singen es ja noch, wenigstens je und dann zum Geburtstag. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Da kommt's noch vor, auch wenn es viel Larifari dahingesungen wird, selbst von den stiernackigen Heiden. Aber dann singen sie doch noch mal zum Geburtstag viel Glück und viel Segen. Und das, was ist das für eine Wahrheit, die in diesem kleinen Verschen ist? Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Wenn wir einem Menschen etwa für sein neues Lebensjahr Segen wünschen, dann geht es dabei um etwas Wichtiges, ja sogar Lebenswichtiges, um etwas, das man gar nicht genauso beschreiben kann, was aber nötig ist zum Gelingen, zum Lebensglück, zur Freude, zum Frieden, zum Heil für Leib, Seele und Geist. Segen zeigt an, es genügt eben nicht nur unsere Tüchtigkeit, unser guter Wille, unsere Fortbildung, unsere Weiterbildung. Nein, so wichtig das alles ist, wir brauchen Segen. Nur dass sich Regen bringt noch nicht diesen Segen, liebe Gemeinde. Wir können uns regen, wie wir wollen. Diesen Segen werden wir durch Regen, uns Regen, nicht erreichen. Zum Gelingen zu einem wahrhaft erfüllten Leben muss etwas Lebensentscheidendes dazukommen. Das, was niemand von uns sozusagen in der Hand hat. Das du auch nicht kaufen kannst. Was wir uns nicht erarbeiten können. Es ist etwas Übermenschliches, gewissermaßen etwas Höheres, was ja jetzt im Bilde gesprochen von oben kommt. Alles Gute, wirklich Gute kommt von oben, der Segen. Schiller in seinem riesenumfänglichen Gedicht, das Lied von der Glocke. Ich habe es nicht mehr auswendig lernen müssen in der Schule, aber die Generation vor mir hat sich da abgemüht. Das Lied von der Glocke, da hat Schiller es gedichtet. Wunderbar, er sagt, doch der Segen kommt von oben. Der Segen kommt von oben. Der kommt nicht von deinem Schulabschluss, der kommt nicht von dem guten Wort eines Chefs, so schön das alles ist. Der Segen kommt von oben. Und dann haben wir den Predigtext gehört, der sogenannte aaronitische Segen. Eine Segensformel, die Mose von Gott empfängt und die er dem Priester Aaron und dessen Nachfolgern weitergibt, damit sie die Menschen in dieser Form segnen sollen. Damals im alten Israel war es die Segenshandlung zum Abschluss des alttestamentlichen Tempelgottesdienstes oder des Gottesdienstes im Heiligtum. In 3. Mose 9 lesen wir, Aaron hob seine Hände auf zum Volk und segnete sie und stieg herab, nachdem er das Opfer dargebracht hatte. Da haben wir einen Beleg dafür. Der Segen sollte also die Gottesdienstteilnehmer nach Hause begleiten. Und dieser Segen sollte nicht so eine fromme Schlussform, ach ja, ja, der Segen kommt, ist ja endlich Schluss, sondern das sollte ein geistliches Vitamin sein, das wir mitnehmen in unseren oft schweren Alltag, in Beruf und Familie. Der aaronitische Segen gehört ja, das wissen wir alle, zu den bekanntesten Worten der Bibel. Denn als Segenswort beschließt er jeden unserer Sonntagsgottesdienst. Auch nachher wird es wieder so sein. Also dieser Segen steht genau an der Grenze. An der Grenze zwischen Ruhe und Besinnung im Gottesdienst, in der Kirche hier, und andererseits, auf der anderen Seite, die Unruhe des Alltags, die uns ja oft schon vor der Kirchentür wieder einholt. Da muss es gar nicht Montag werden, das kann ja am Sonntag auch schon wieder losgehen, diese Unruhe. Und an dieser Grenze zwischen Gottesdienst und der Unruhe der Welt steht der aaronitische Segen. Und das Thema ist ja heute kurz und bündig, aus Segen leben. Erstens, Gott macht es gut. Das heißt hier, der Herr segne und behüte dich, bewahre dich, schütze dich. Viele von uns kennen Psalm 121, mussten früher Konfis auswendig lernen. Da heißt es, der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Das ist dieses Gott will es gut machen. Bewahrung in äußerer und innerer Gefahr. Liebe Gemeinde, wir würden verrückt werden, wenn wir uns bewusst machen würden, in welchen Gefahren wir jede Stunde sind. Da kann uns ein Ziegel auf den Kopf fallen, da kann ein Auto in Schleudern kommen und uns auf den Fußweg überrollen. Mich kann ein Gehirnschlag treffen. Wir sind nur von Gefahren umgeben. Glücklicherweise können wir das ausblenden, weil wir es nicht aushalten würden. Aber deswegen brauchen wir dieses. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Und das heißt ja auch Schutz vor allem Bösen. Wir können uns auch vor dem Bösen, das in dieser Welt so wabert, selbst nur unvollkommen schützen. Wir brauchen diesen Schutz vor den vielen Angriffen des Bösen. Und liebe Gemeinde, das Böse ist doch nicht nur, was andere uns antun, dass sie uns die Tasche aus dem Fahrradkorb klauen. mit den Ausweispapieren und allem drin. Das Böse tun uns doch nicht nur Leute ein, die einbrechen bei uns über die Terrassentür, sondern das Böse, das steckt ja auch wirklich in uns selbst. Und manch einer, der ehrlich ist, wird zugeben, was habe ich schon für böse Gedanken gehabt. Wie gut, dass es nicht zur Tat gekommen ist. Aber man erschrickt, wenn man ehrlich ist und noch nicht ein ganz dickes Fell hat, manchmal über sich selbst, welche bösen Gedanken in einem aufstehen. Wenn ich in der JVA in Celle von vielen Menschen umgeben war mit teilweise extrem schrecklichen Taten, die kaum vorstellbar waren, da kamen mir trotzdem manchmal Gedanken wie in diesem alten Spruch: Du verurteile deinen Mitmenschen nicht, du weißt ja nicht, was du in seiner Lage getan hättest. Das ist ein Stück Selbsterkenntnis. Der Grund, weshalb ich kein Lump geworden bin, besteht bei Lichte gesehen aus einem Gemisch von Feigheit. Naja, das wage ich nun doch nicht zu tun, obwohl ich es gern tun möchte. Aus Mischung aus Feigheit und Beschütztsein durch das zivilisierte Leben. Man ist in einer zivilisierten Umgebung, also ist man da eingenordet. Aber das Böse ist trotzdem in einem. Aus dem Segen leben. Erstens der Segen der Bewahrung. Gott macht es gut. Und zweitens der Segen als Gnade. Gott meint es gut. Das ist ganz wichtig, dass, wie Gott es mit dir meint. Denn wie er es mit dir meint, so macht das auch. Wie meint es Gott mit uns? Er meint es in Gnade. Er meint es gut. Das heißt hier, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Und jetzt kommt es. Sei dir gnädig. 2. Mose 34, Vers 6 heißt es: Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Wir leben vor Gott und mit Gott nicht durch die Treuepunkte, die wir eingeklebt haben, unsere Treuepunkte. Kundenbindung per Treuepunkte, kennen Sie das? An der Kasse nehmen Sie Treuepunkte. Unsere Treuepunkte werden bei Gott nie ausreichen. Das ist unser Tun umsonst, auch wenn in dem besten Leben. Die Treuepunkte, die du klebst, die werden am Schluss nicht reichen. Die Karte ist nicht voll. Wir leben von den Treuepunkten, die Jesus dir und mir erworben hat. Der einzige, der im Plus bei Gott ist. 1. Johannes 4, Vers 16 heißt es doch: Gott ist die Liebe. Und die Liebe ist hier im Kreuz bildhaft dargestellt. Jesus, der den schweren Gang gegangen ist, um dich und mich an seine Hand nehmen zu können und dich und mich vor dem himmlischen Vater in Gnaden zu bringen. Das ist die Rettungstat Gottes. Das ist die Gnade, deine große und meine große Chance. Ich liebe ja den Dichter Theodor Fontane seit Schulzeiten. Und der hat auch mal so aus weltlicher Sicht ist eigentlich sehr schön mit der Gnade beschrieben. Er schreibt: Jeder glückliche Augenblick ist eine Gnade. Vergiss es nicht. Jeder glückliche Augenblick, den du erlebst, ist eine Gnade. Und muss zum Dank einstimmen. Was entscheidet, ist doch immer die Gnade Gottes. Und jetzt kommt ein schöner Satz. Die Gnade baut wie die Schwalben an allerlei Häusern, an guten und schlechten. Und wenn die Gnade an den schlechten Häusern baut, so sind es keine schlechten Häuser mehr. Ein neues Leben hat Einzug gehalten. Ist das nicht schön? wenn Gottes Gnade in ein Menschenhaus einzieht, das mag vorher noch so schlecht gewesen sein, wenn Gottes Gnade das in Jesus in Ordnung bringt, dann ist es ein anderes Haus. Er lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Und mit diesem Spruch, Segenszuspruch, ist ja zumindest angedeutet, dass es auch ganz anders sein könnte. Wir haben keinen Anspruch darauf, dass Gott uns seine Liebe und Vergebung schenkt durch Jesus. Gnade ist immer unverdiente Liebe statt verdienter Strafe. Bitte, das müssen wir uns, damit wir die Gnade nicht so billig dahinnehmen. Gnade ist unverdiente Liebe. Ich habe sie nicht verdient. Verdient hätte ich Strafe. Gnade ist unverdiente Liebe statt anstelle verdienter Strafe. Gott meint es gut mit dir. Das ist der Segen der Gnade. Und nun das dritte. Thema war und ist aus Segen leben. Erstens, Gott macht es gut. Zweitens, Gott meint es gut. Und zum Schluss, drittens, bei Gott wird es gut. Das ist der Segen als Heil. Das heißt am Schluss des aaronitischen Segens, wir kennen es alle auswendig, der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Hebräisch hört sich schön an. Velashem lecha shalom. Der Herr gebe dir Frieden. Shalom, das kennen wir, auch wenn wir Hebräisch nicht können. Shalom ist Frieden. Aber wenn man nochmal im hebräischen Lexikon sich informiert, dann ist Frieden nur eine Teilbedeutung. Sondern da steht im Lexikon für Shalom, außer Frieden, heil sein, unversehrt sein und Wohlbefinden. Also das ist viel mehr als so ein bisschen Frieden, wir kloppen uns nicht. Sondern Shalom habe ich oder empfange ich von Gott zu meinem Heilsein, dass ich mich wohl befinde, dass ich unversehrt bleiben kann. Wir haben einen Professor in Tübingen gehabt, als ich studierte, von dem weiß ich nichts mehr. Nur einmal, eins weiß ich noch, da hat ein Mitstudent Shalom mit Frieden übersetzt und da geriet er in Rage. Frieden, Frieden, was für eine Übersetzung. Wir haben uns alle angeguckt, wieso, das stimmt doch. Shalom ist Friede, was hat der denn der? Und dann sagte er, soll ich Ihnen mal sagen, was Shalom im Hebräischen bedeutet? Und dann geriet er so richtig in Ekstase. Es war sonst ein nüchterner Mann. Und dann sagt er, Shalom ist ein Zustand, in dem kein Wunsch mehr offen bleibt. Oh, haben wir gedacht, das ist was. Also wir müssen das weit und tief denken. An Gottes Segen ist alles gelegen. Ich sage noch einmal, der Segen Gottes ist diejenige Lebenserfüllung und Hilfe, die man weder von sich selbst, aus sich selbst und von anderen Menschen bekommen kann, sondern einzig und allein von dem Gott unseres Lebens. Martin Luther hat einmal die drei Teile des aaronitischen Segens verbunden mit dem Gedanken der Dreieinigkeit. Sehr interessant. Luther sagt, der Segen als Bewahrung, das ist Gott der Vater, der passt auf uns auf. Segen als Bewahrung. Zweitens, der Segen als Gnade, das ist Jesus, der für dich eintritt. Und der Segen als Heil, das ist der Heilige Geist, durch den Gott in deinem Leben heilsam wirkt. Gott ist allein der, der Segen gibt. Ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten segnen, dass ich Gott sie segne. Aber, liebe Gemeinde, ich kann die Predigt nicht beenden, ohne noch einen ganz wichtigen Gedanken anzuschließen. Gott gibt seinen Segen auch durch Menschen. Er will dich und mich auch mit einbeziehen. Er benutzt uns Menschen gleichsam als Übermittler, als Organe, als Werkzeuge, wenn er seinen Segen schenkt. Da heißt es doch im Alten Testament auch schon, Isaak segnete Jakob, also ein Mensch den anderen. Jakob segnete seine Söhne, also der Vater die Söhne. Und darum sagt Gott auch, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Und Jesus sagt im Neuen Testament, in der Bergpredigt, Lukas 6, segnet. Also wir haben auch eine ganz große Auszeichnung, dass wir, die wir so ja selbst auf Gnade und Segen angewiesen sind, dass wir trotzdem Segensüberbringer sein können. Am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in der Familie. 1. Petrus 3 heißt es, segnet. Also das bist du gemeint. Ich segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Friedrich von Bodelschwingh, der Gründer von Bethel, der hat es auf den Punkt gebracht. Besser kann man es eigentlich nicht sagen. Er sagt, niemand empfängt einen Segen nur für sich selbst. Ich. Sondern wenn du ein gesegneter Mensch bist, dann hast du Portionen des Segens frei, dann gib die weiter. Segnen austeilen, Segen spenden. Die erhobenen Hände sind sinnbildlich, denn ihr sollt meinen Namen, Gottes Namen, auf die Menschen legen. Und da können wir unsere Kinder segnen, wenn sie krank sind. Gott segne dich jetzt. Da können wir die überforderte Kassiererin, der wir das ansehen im Supermarkt, die wirklich fix und alle ist am Ende der Schicht, dann können wir diese Frau still segnen. Gott segne diese Frau jetzt. Die hat bestimmt ein schweres Leben. Ich sehe es ihr an. Wir können ja auch still segnen. Still segnen. Den Handwerker, der da steht und nicht weiter weiß, wo liegt der Schaden. Gott segne ihn jetzt, dass er Weisheit bekommt. Es muss nicht der aaronitische Segen geben. Aber dass wir Gott um seinen Segen für Menschen bitten. Wir sind beim Arzt und dann beten wir und sagen, segne diesen Menschen dort. Gott segne ihn, ich gebe diesen Segen, segne ihn, dass er die richtige Diagnose findet. Ich segne sie, ich segne dich im Namen Jesu Christi. Oder wir stehen, einer unserer Verwandten steht vor einer schweren Entscheidung im Berufsleben. Gott segne ihn oder sie, dass sie die richtige Entscheidung jetzt treffen. An Gottes Segen ist alles gelegen. Gebets- und Segnungsdienst bei Hausbesuchen. Ich habe manches Mal, auch wenn ich Hausbesuche machte, etwa zum Geburtstag, und da saßen denn viele Leute rum, da habe ich gedacht, ach ja, jetzt beten hier, empfinden die ja übertrieben. Konnte ich wenigstens still das Geburtstagskind segnen. Jakob segnete seine Söhne an jeden mit einem besonderen Segen. Also lasst uns offen sein, nicht nur in der Gemeinde, wo sind Menschen, die Krankheit sind. Du kannst sie auch im Stillen segnen, ich lege jetzt auf dich den Namen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Und wir werden heute mal am Schluss des Gottesdienstes den Segen gemeinsam sprechen. Dann können wir vielleicht an unseren Nachbarn denken und geben innerlich diesen Segen an ihn weiter. Oder wir denken an einen Menschen, der uns auf dem Herzen ist, der ganz woanders jetzt ist, dann geben wir gleichsam diesen Segen, den wir empfangen, davon weiter an diesen Menschen. Also Summa am Schluss. Sich Regen bringt Segen. Reicht das wirklich? Sich Regen bringt Segen. Nein, 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 das reicht eben nicht. Sondern es ist doch wahr, an Gottes Segen ist alles gelegen. Aus Segen leben. Erstens der Segen als Bewahrung. Gott macht es gut mit dir. Zweitens der Segen als Gnade. Gott meint es gut mit dir. Und dann drittens der Segen als Heil. Bei Gott wird es gut. Amen.